der Tender Spirits Podcast. Wir vertreiben ausgewählte Flaschen für Restaurants, Bars und Highballer. Und hier geht es um die Menschen und Orte hinter diesen Flaschen. Wo kommen sie her? Und ziemlich wichtig, wer macht sie warum auf? Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Tender Spirits Podcasts. Heute ein Interview mit Sven Janssen von Friedensreiter. Friedensreiter ist ein Bio-Bier aus dem Münsterland, was aus alten historischen Getreidesorten hergestellt wird. Und tatsächlich hat Tender Spirits damit gar nichts zu tun. Wir vertreiben es weder noch haben wir da irgendwelche Ambitionen, Bier zu vertreiben. Aber Sven ist ein Partner von unserem Partner, von Ludger. Da habe ich schon mal ein Interview gemacht mit Ludger und Monika von der Dwersteg Organic Distillery in Steinfurt. Und da sitzt auch Sven und Ludger ist sozusagen Markeninhaber von Friedensreiter und die beiden kennen sich gut. Und eigentlich, als ich Ludger besucht habe, habe ich dieses Bier probiert und war beeindruckt und habe mich einfach mal mit Sven über Bier unterhalten, vielleicht so ein bisschen auch jenseits von der Craft-Bier-Bewegung, sondern einfach, wenn es nur darum geht, auf Dauer gutes Bier zu machen, nicht immer ganz cool und den letzten Craft-Bier-Trend mitzunehmen. Und mir hat es sehr gefallen und zwar so gut, dass wir es jetzt wahrscheinlich in unsere beiden Bars ins Le Lion und in die Parlament Bar am Eppendorfer Weg aufnehmen. Dazu in naher Zukunft mehr. Jetzt erstmal einfach sozusagen völlig ohne Zusammenhang, denn es hat nichts mit den Tender Spirits in Anführungsstrichen zu tun, außer dass es um einfach gutes Bier geht, was mich sehr freut. Ein kleines Interview mit Sven vom Friedensreiterbräu. Viel Spaß. Ich sitze hier bei Ludger, aber irgendwie auch bei Sven, Dwersteg Distillery. Hier sitzt auch Sven. Sven Janssen habe ich kennengelernt. Er macht extrem gutes Bier. Das machst du ja nicht selber, wenn ich ehrlich sein darf. Ne? Aber du steckst dahinter. Du bist das. Du bist sozusagen, du bist das kreiert.
Genau. Also wir machen das Friedensreiterbräu, drei Sorten. Und das stimmt, ich mache es nicht selber. Ich habe aber einen sehr erfahrenen und sehr guten Braumeister, der nicht nur die Rohwarenbeschaffung organisiert, sondern eben auch die Rezepturen und das Brauverfahren überwacht.
Und ich glaube, es ist in einer der ältesten, oder ist es die älteste Brauerei?
Ja, ich glaube, die älteste ist es nicht, aber wir brauen in einer Brauerei von 1686, die eine alte Schlossbrauerei, die eben noch die traditionellen Brauanlagen hat und nutzt. Und dort können wir eben mit unseren Rohwaren und Rezepturen noch nach ganz altem, herkömmlichen Verfahren mit sehr, sehr langen Gär- und Lagerzeiten das Bier in Ruhe reifen lassen. Das merkt man eben hinterher einfach auch an der Qualität.
Ich durfte gerade schon probieren. Es gibt im Moment drei, sagen wir Sorten, darf man euch sagen, ne? Drei Sorten vom Friedensreiter Bräu. Genau. Und das Friedensreiterbräu, ich glaube, die Idee ist, also ich habe es hier natürlich bei Ludger gesehen, weil Ludger hat sich auch schon seit Jahrzehnten der biologischen Getränkegewinnung, den Organic Spirits verschrieben. Und ihr macht jetzt Organic Bier oder wie darf man, heißt es Bio-Bier? Wie nennt man es richtig?
Ja, also es ist biozertifiziert, ja. Also aus kontrolliert ökologischem Anbau. Das war uns aber noch nicht genug, weil der Friedensreiter.
Sky is the limit.
Genau. Und der Friedensreiter ist ja nun ein Symbol, was wir mit 1648, also mit dem Westfälischen Frieden, verbinden. Und dieses Thema der Historie haben wir eben noch ein bisschen weitergetrieben und haben gesagt, es wäre eben super, wenn wir Braugersten auch einsetzen können zum Brauen, die ihre Wurzeln auch in dieser Zeit haben. Also nicht nur die Brauerei, sondern auch die Braugerstensorten. Und das ist uns auch gelungen, dass wir auch über eine Kooperation mit der Landwirtschaftskammer, dass wir an Landwirte gekommen sind, die jetzt auch biozertifiziert historische Sorten, die etwas kryptische Namen manchmal haben. Mein Lieblingsname, und das ist die Sorte, die wir auch verbraut haben, ist Dr. Franks grannenabwerfende Imperialgerste. Die haben wir mit verbraut.
Moment. Dr. Franks grannenabwerfende?
Genau, Imperialgerste. Genau, so heißt die
mit
Sorte.
Mit Adjektiven im Namen, nicht schlecht.
Nicht schlecht. Und die zweite ist Chevalier von Neuhaus. Das sind die Sorten, die wir in allen Bieren mit verbrauen und auch in einer Melzerei aus dem 17. Jahrhundert in Melrichstadt vermalzen lassen.
Okay, also so habe ich es ja. Also es geht ja darum, dass wir haben alte oder vergessen geglaubte Getreidesorten wieder ins Bier gebracht. Darf ich das so zusammenfassen?
Genau. Das ist richtig, und das hat ja auch seinen Grund. Also nicht nur, dass wir es einfach wichtig finden, dass die Artenvielfalt in der Landwirtschaft nicht nur erhalten, sondern auch wieder verstärkt wird. Aber es geht auch darum, dass die ersten Versuche jetzt auch mit Analyseinstituten wie Rohmais, die wir gemacht haben, tatsächlich nachweisen, dass die historischen Sorten eben, also A, das hat man auch erwartet, höheren Eiweißanteil und mehr Gerbstoffe drin haben, also mehr Geschmacksträger. Und vermutlich auch, dass eben diese Unverträglichkeiten auslösenden Stoffe dort einfach nicht enthalten sind.
Was sind Unverträglichkeiten auslösende Stoffe?
Ja, man hat ja heute diese ganzen Gluten-Unverträglichkeiten und so weiter. Da ist man ja auch nicht so ganz einig, wo das eigentlich alles herkommt. Aber die nicht nur die Analysen, sondern auch die Erfahrungen jetzt zeigen, dass eben auch Leute, die empfindlicher reagieren mit unseren Bieren, da weniger Schwierigkeiten haben.
Ich gucke gerade auf deine Flasche, steht aber nicht glutenfrei, darf man wahrscheinlich sagen, was Getreide ist.
Nee, weil es auch nicht stimmt, genau.
Okay. Aber also, wenn man sich sozusagen damit auseinandersetzt, so wie ich es jetzt gemacht habe, könnte man sagen, wenn man die richtige Getreidesorte hat, stört es auch nicht. Das sind eher dann vielleicht die moderneren, hochgezüchteten, die Probleme haben.
Genau, also das ist ja, das ist man ja ziemlich sicher, dass es irgendwie an diesen industriellen Züchtungen und an dem eben, wie das Verfahren auch in der im Anbau ist, was da an Zusatzstoffen und an, sagen wir mal, ansonsten Pestiziden oder sonst was eingesetzt wird, dass das irgendwie schon einen großen Einfluss hat. Aber man darf ja keine Gesundheitsaussagen zu alkoholischen Getränken
machen. Haben wir auf keinen Fall gemacht, auf keinen Fall. Aber was ich kenne das ja aus der Spirituose, dass zum Beispiel, wenn die Leute sagen, okay, wir wollen jetzt wieder coolen alten Wodka machen, und dann fängt man an und sagt, wir nehmen mal Dinkel oder sowas. Und dann sind die natürlich ganz erschrocken, weil die plötzlich feststellen, boah, das kostet wie 3-4 Mal so viel im Einkauf.
Genau. Das ist bei uns leider auch so.
Reicht Faktor 3-4 Mal oder ist das?
Ja, es kommt schon ungefähr hin. Also wir haben eben, also die Landwirte haben in etwa den halben Ertrag nur pro Hektar. Ja. Wenn sie eine historische Sorte anbauen, das heißt, und die Pflege, gerade wenn es Bio ist, ist eigentlich auch intensiver. Das Risiko auch, dass die Ernte vielleicht nicht so gut geerntet werden kann, ist auch da, weil die Halme, also es wächst viel höher und es sind keine Halmstabilisatoren drin und so weiter. Das heißt, dass das platt liegt irgendwann und so. Solche Risiken stecken da noch drin. Mhm.
Gab es schon Missernten, sodass ihr nicht produzieren
könnt?
Ja,
bei uns jetzt zum Glück noch nicht. Ja. Aber das Risiko ist einfach da, das muss man schon so sehen. Das ist einfach pflegeintensiver. Also da, deswegen entstehen dann natürlich neben dem geringeren Ertrag auch höhere Kosten sozusagen im Anbau. Und in der Melzerei entstehen auch höhere Kosten, weil die alten Sorten oder historischen Sorten nicht so eine hohe Wasseraufnahme haben. Das heißt, der Vermalzungsprozess braucht ungefähr ein Drittel länger als bei Industriebraugersten.
Hm. Das, ja, seit wann macht ihr das, wenn ich frage?
Wir haben gestartet mit der ersten Sorte Ende 2016. Ja. Und haben dann nach etwa mal ganz moderat sozusagen angefangen, haben mal geschaut, ob den Konsumenten, den Verbrauchern das Produkt überhaupt schmeckt, waren aber dann sehr froh, dass das sehr gut angekommen ist, und haben dann quasi ein Jahr später das Dunkel, die Rezeptur fertig gehabt und das abgefüllt, und nochmal wieder ein Jahr später jetzt das Pale Ale, und jetzt sind wir eigentlich in diesem Jahr erst so weit, dass wir alle drei Sorten am Start haben und auch erstmal unser Sortenspektrum, was wir als Standard anbieten wollen, jetzt auch abgeschlossen haben. Es gibt noch ein paar Co-Brewing, kleinere Projekte, die wir machen. Eins in Berlin wird jetzt auch im Sommer sein. Aber das sind dann alles nur so limitierte Sondereditionen.
Weil das ist ja schon, also jetzt ist 2019, wir sind ja, ich weiß gar nicht, ich bin tatsächlich, also ich trinke gern Bier, aber bin kein Bierexperte, aber natürlich als Bar-Owner haben wir ein bisschen was mitgekriegt von der letzten Craft-Welle. Und wenn ich das richtig erinnere von unseren letzten Treffen, ihr nennt euch ja auch so, ich sag mal, halb nicht bewusst, also eigentlich ganz bewusst auch nicht wirklich Craft-Bier, weil ihr sagt, das müssen wir jetzt gar nicht so unbedingt uns auf die Fahne schreiben, weil ich so, oder wie ist so der?
Ja, es ist so, dass also wir sind natürlich im allerbesten Sinne Craft, weil eigentlich steckt ja dahinter, dass man eben wirklich handwerklich braut, dass man auch weiß, wo Rohwaren herkommen, weil man die Menschen kennt, die an dem Bier mitwirken. Also das sind eigentlich die wesentlichen Dinge, die Craft ausmachen. Aber unter Craft verstehen halt viele heute, sagen wir so, spezielle Biere, die versuchen einfach in extremen Richtungen Bierstile zu entwickeln, also sehr hohe Alkoholgehalte, extrem stark gehopft. Ja, genau. Und deswegen sagen wir auch, also wir sind natürlich sehr handwerklich unterwegs und bieten Biere, die einfach eine hohe Qualität haben. Aber wir sind jetzt nicht so spielfreudig, dass wir versuchen, einfach sehr spezielle Geschmacksrichtungen irgendwie mit dem Bier zu erzeugen, die dann natürlich auch Konsumenten brauchen, die diesen sehr speziellen Geschmack auch mögen. Und das stellen wir eben in der Craft-Bier-Szene so fest, dass da einfach immer wieder Neues kommt. Also jede Woche kommen x neue Produkte, neue Sorten raus. Und wir stehen eigentlich für Beständigkeit auch in den Produkten, die wir haben, und beständig eben in einer sehr hohen Qualität. Und deswegen haben wir einfach ein bisschen anderen Ansatz als viele Craft-Bier.
Also hier mit der Kernzelle, also du sitzt ja in Münster oder genau. Bei Münster hier, Steinfurt. Ich glaube, man ist dann ja anders als in so ganz urbanen Metropolen, wo es vielleicht noch alles ein bisschen cooler und hipper manchmal so, aber kurzfristig natürlich immer nur und schnelllebiger. Genau. Und du sagst wahrscheinlich auch hier mit dem Klientel im Umland, sagst du vielleicht, jetzt muss man ein bisschen, wie du es selber sagst, kontinuierlich herangehen.
Genau. Also wir haben uns natürlich auch, deswegen hast du uns wahrscheinlich auch nicht so wahrgenommen, wir haben eben...
Ich habe es hier immer bei Ludger stehen sehen, was ist das eigentlich? Weil hier steht auf dem Tisch, stehen so ganz viele alte, geile Getreidesorten und dann irgendwie sind wir so ins Gespräch und ich sage, wer ist das eigentlich hier? Der sitzt auch immer hier. Und so habe ich es mal, und dann habe ich es mal probiert und bin ganz angetan und tatsächlich werden wir es jetzt ja auch bei uns mal testen. Wir bringen es mal mit nach Hamburg oder ihr seid ja auch schon in Hamburg. Es gibt ja einen kleinen Vertrieb, der euch mitmacht. Genau. Und wir wollen es einfach gerne mal testen in Hamburg, in der Boilerman Bar, aber auch im Le Lion, weil ich da einfach, ich freue mich, also ich finde es interessant, wie ihr es macht. Ich finde, das hört sich alles sehr, sehr gut an. Ich finde die Idee der bei Wein hätte man gesagt, autochthonen Trauben. Gibt es das auch bei Getreide? Heißt das auch so? Wie nennt man denn altes Getreide? Oder sag mal einfach historisches Getreide. Das gibt's so, also in Wein gibt es ein Klugscheißerwort dafür. Aber gibt's das auf euch?
Genau. Also eigentlich ist das unter dem Thema wirklich historische Getreidesorten oder Braugetreidesorten. Okay, cool. Es mag sein, dass es da irgendwie auch noch einen wissenschaftlichen Begriff war, aber er ist mir bisher noch nicht untergekommen. Ja.
Jetzt haben wir hier gerade so ein Blitztasting gemacht. Nochmal so abschließend, weil ich wissen wollte, welche Sorte wir mal. Ich dachte, okay, ich muss mit einer anfangen, weil normalerweise, wir haben ja normalerweise nur ein Bier im Million, jetzt haben wir schon zweites. Also wir haben gerade die Kapazität verdoppelt. Da werden sie jetzt auch nicht so viel. Und ihr habt ja einmal ein helles, was sehr frisch und sehr schön ist. Wie beschreibst du das Helle?
Ja, wir sagen immer, es ist eher ein westfälisch interpretiertes Helles. Also es hat, ja, ne, der Westfale ist ja schon, Bayern, ist ja schon ein bisschen derber irgendwie unterwegs. Und da darf es auch ein bisschen herber und ein bisschen, sagen wir mal, hopfenbetonter sein als ein klassisches Helles. Also es ist irgendwie, es liegt so in der Mitte zwischen einem Hellen und einem Pilz. Und trifft deswegen aber auch einfach einen breiten Geschmack. Also schmeckt einfach vielen Pilztrinkern, aber auch Helltrinkern schmeckt es einfach gut und trotzdem merken sie eben, dass es einen Unterschied gibt, weil es eben, sagen wir mal, insgesamt ein bisschen satter und ein bisschen brotiger ist als die klassischen Biere.
Andererseits habe ich ja, weil ich natürlich jetzt so angefixt war von dem Thema historische, jetzt wollte ich gerade Trauben sagen, ich habe auch schon Getreidesorten, habe ich gesagt, okay, aber das ist natürlich auch das, was am gefälligsten ist, dass dann merkt man am wenigsten die, die spezielle Getreidesorte. Deswegen habe ich gesagt, okay, das ist ein gutes, helles, aber für die Bar würde ich mir jetzt eins von den anderen beiden aussuchen. Mhm. Wie würdest du das Dunkle beschreiben?
Ja, das Dunkel ist ein sehr mild, aber malziges Bier, ist also auch ein untergäriges, also ist ein Lager. Und man schmeckt eben sehr deutlich so Schoko- und Kaffeearomen raus.
Aber ich finde es halt nicht so, weil du gerade malzig hast, wenn du bei malzig hat man oft dann diese
schweren. Ist nicht schweren, süß.
Genau. Genau. Es ist trotzdem noch frisch. Das fand ich sehr überraschend, also angenehm. Sehr angenehm
überraschend. Also, das ist auch das, was uns zurückgespiegelt wird, dass man es wirklich sehr, sehr gut auch im Sommer trinken kann, also jetzt nicht nur zu einer dunklen Schokolade oder sowas, sondern dass es eben auch im Sommer passt und sehr süffig
ist. Ich finde auch von der Farbe, ist, ne? es ist ja mehr Bernstein als so ein ganz dunkles. Also heißt zwar dunkel, aber es ist ja wirklich so.
Genau, ja, so ein bisschen Kastanie.
Spiegelt sich in der Sonne sozusagen, in der leichten Sonne. Und ich finde aber auch euer Pale Ale angenehm speziell. Wie würdest du das beschreiben?
Ja, also beim Pale Ale haben wir auch ein bisschen, da haben wir eigentlich am längsten getüftelt an der Rezeptur.
Ich trinke mal nebenbei, ich
verstehe. Ja, sehr gerne. ich glaube, jetzt ist wirklich ein sehr, sehr schönes, sehr, sehr frisches, eben so ein bisschen wirklich Zitrus-betontes Pale Ale dabei rausgekommen, was jetzt nicht so, was wir natürlich auch kalt nachhopfen, also nicht nur im Brauverfahren, sondern auch hinterher, wie man das ja üblicherweise tut. Aber wir machen es eben nicht so stark, dass es einen so intensiven Aroma-Hopfen-Geschmack bekommt, der einem eigentlich immer so davon abhält, dass das zweite Bier noch hinterher, also das zweite Glas nachzubestellen. Sondern wir haben eben gesagt, es muss eine hohe, wie man ja so neudeutsch sagt, Drinkability haben.
Heißt das so?
Ja, das heißt so.
Kann ich ganz wacky nur befürworten.
Drinkability ist immer positiv. Eine
Drinkability kriegen.
Genau.
Anders geht das gar nicht mehr.
Nein, und so haben wir jetzt, glaube ich, wirklich einen, sagen wir, ja, einen modernen Klassiker auch.
Also das Pale Ale hat mich wenig überrascht. Ich finde von der Farbe fast einen Hauch heller. Die meisten kennen einen Hauch dunkler. Farbe ja auch egal, aber Geschmack wirklich so eine ganz feine Frucht. Also gar nicht so dieses unangenehm. Also Entschuldigung, Pale Ale ist ja nicht unangenehm, aber für den Laien ja manchmal ein bisschen zu bitter und so. Ich finde sehr elegant, wirklich so wie du sagst, Drinkability.
Ja, das freut mich. Also ich glaube auch, dass es wirklich mal eine auch ein schönes Produkt, um diejenigen, die jetzt nicht unbedingt Pale Ale oder überhaupt Craft Beer Spezialisten sind, denen mal einen moderneren Bierstil vorzustellen.
Ja. Und also ich bin ja hin und her gerissen zwischen, also ich finde alle drei gut, aber wie gesagt, wenn ich jetzt diese spezielle Getreidesorte sozusagen dem Gast auch erklären oder zeigen möchte, bin ich halt zwischen Dunkel und Pale Ale hergerissen. Ich hab mich jetzt ja gerade so ein bisschen für Dunkel entschieden. Mal gucken, vielleicht ändere ich das noch. Das andere ist leider auch geil.
Ja, ich kann dir da, ich werde dir da nicht helfen.
Okay, alles klar. Oder vielleicht lass die Gäste entscheiden oder so.
So, das ist auch immer eine gute Idee.
Vielleicht machen wir noch eine Aktion oder so. Machen so ein Voting oder so. Ich überlege mir was, weil ich tatsächlich beide angenehm, erfrischend, trotzdem interessant und so. Ich finde irgendwie, ist schwierig, ist nicht so leicht. Ich überlege nochmal, mir fällt bestimmt noch was ein. Aber wie gesagt, ich finde ja, du auf der einen Seite sagst ja ganz bewusst, Craft sind wir vielleicht nicht, weil wir eigentlich so ein bisschen kontinuierlich, also natürlich seid ihr Craft von der Idee, ohne Frage, aber so von dieser Kurzfristigkeit und immer wieder was Neues. Ihr sagt ja, wir wollen es ja ein bisschen langfristig spielen und wollen einfach Qualitätsbier machen. Aber 2019, wie gesagt, es gibt ja echt schon viel Bier. Also hätte ich jetzt nicht, wie gesagt, hier zufällig immer Getreide auf dem Tisch gesehen und so mit euch geredet und so, würde ich jetzt wahrscheinlich kein neues Bier im Ballermann einlisten. Warum machst du das?
Ja, also es kam eigentlich die Idee auf, jetzt trotzdem ein Bier zu machen. Natürlich einmal durch die Verbindung hier zu Louis Terite, der eben die Markenrechte an dem Friedensreiter-Symbol hat.
Der alte Hund.
Der alte Hund, genau.
Clever Louis.
Und ich fand einfach diese Kombination aus einer Marke, das jetzt erstmal hat das mit dem Bier irgendwie gar nicht so viel zu tun, aber das Symbol des Westfälischen Friedens
ist traditionsreich.
Ja, ist einfach eins der wichtigsten historischen Symbole in Europa, muss man ganz klar sagen, was im Ausland viel mehr wahrgenommen wird als hier so bei uns. Da kennt man es natürlich in Münster, Osnabrück, weil das die Städte des Westfälischen Friedens waren.
In der Schule immer so.
Ja, genau, da hat man dann natürlich viel damit zu tun, aber eben dieses Symbol des Reiters, der dann in alle europäischen Metropolen ausgeritten ist, um dort das Ende des 30-jährigen Krieges zu verkünden und überall eben Feiern und Feste ausgelöst hat. Das fand ich einfach ein tolles
Symbol. Guck mal, den zweiten Teil hatte ich nie gedacht, dass er natürlich immer, wenn der kam, ist die Party losgegangen.
Natürlich.
Das kann man sich vorstellen. Ne? Ich hatte bis jetzt immer nur so, okay, verstehe, genau. Macht ja Sinn. Wenn der kommt und sagt, vorbei hier, dann alle, yeah.
Genau. Und wenn uns das gelingt, wenn wir mit unserem Bier kommen, eben und überall Freude und alle feiern, dann ist das doch schon mal super. Genau. Jetzt, also das, deswegen fand ich dieses Symbol eben sehr gut. Und Louis de Rieter ist ja eben auch eben über Jahrzehnte eben ein Verfechter, konsequenter Verfechter der Bio. Produktion und das fand ich eben auch gut. Ich meine, wir werden heute ja überschüttet mit Produkten und in der Regel eben jetzt nicht mit in einer besonderen Produktqualität und wo auch nicht drauf geachtet wird, wie man mit den sowohl mit der Natur als auch mit den Leuten, die mitwirken, umgeht und wo das alles herkommt. Und trotzdem gerade so die neue Generation, also insbesondere die jetzt wachsende Millennial-Generation, ist da schon etwas bewusster unterwegs, also interessiert sich dafür, wie ein Produkt eigentlich entsteht. Natürlich nicht alle, aber immer mehr. Mhm. Und deswegen war ich auch überzeugt, dass eben für so ein Produkt einfach auch ein Markt da ist, wenn man eine Geschichte erzählen kann, die dann aber auch authentisch ist und die auch stimmt. Also jetzt nicht nur eine Marketing-Story, sondern wenn man sagt, okay, man kann heute auch, indem man Bier trinkt, kann man eben die Biovielfalt stärken und unterstützen, nachhaltigen Anbau in der Landwirtschaft stärken und tut sich selber natürlich auch was Gutes, weil einfach die Qualität der Rohwaren natürlich auch im Produkt irgendwie einen Ausdruck finden.
Ich musste vor kurzem sehr schmunzeln, da war ich bei einem sehr großen Getränkefachgroßhändler, weil wir mit Tender Spirits auch natürlich versuchen, mal da Fuß zu fassen. Und da komme ich ja auch noch zu dir, weil es echt ein hartes Geschäft, weil die sagen natürlich, hör mir auf mit Bier, geh weg. Und hör mir auf mit Gin, geh weg und so. Wir wollen nichts mehr, geh nach Hause. Wer seid ihr? Was ich sehr lustig fand, ich bin dann so durch deine fast 20.000 Quadratmeter Halle gelatscht und denke, wow, ist echt groß hier. Und dann stand da auch so in der Bierabteilung, standen so die großen Craft-Bier-Namen, die so wirklich schon so seit 5-6 Jahren so, die haben die Welle ausgelöst, kommen gar nicht aus Deutschland, aber waren natürlich alle. Und was ich interessant fand, weil ich denke, was ist das denn hier? Ich kannte das gar nicht. Die sind alles in so komischen Kunststofffässern, die man wegschmeißen muss. Dachte ich, was ist, also weil wir gerade über dieses Thema, also lass uns, wenn über Bio reden, bitte so im Ganzen das sehen, über die, wie man es macht, weil das dachte ich, ist ja Wahnsinn. Ja. Wenn das die Leute, das ist gar nicht so bekannt, aber dieses ganze Bier wird in Sachen, das ist ein riesen Kunststoffmüll, das ist kein Keckfass, das ist Mist.
Ja, also alles, was natürlich von USA und so rüberkommt, das wird nicht in Mehrwegfässern, sondern alles in Einweg transportiert, das stimmt. Also wir versuchen ja hier auch, dadurch, dass wir das Logipack-System, was ja viele gerade auch kleinere Projekte nutzen.
Ja, muss ja erstmal reinkommen in diesen Markt.
Genau, ja, und das Logipack, also wir nutzen eben neutrale Kisten und nicht jetzt gebrandete Brauereikisten. Und das hat den Vorteil, dass die Transportkosten um ungefähr 40% gesenkt werden, weil eben die Kisten nicht mehr immer sortiert zurück zur Brauerei gefahren werden müssen, sondern dass die einfach an diese Sammelpunkte gebracht werden. Dafür haben die, glaube ich, auch schon zweimal den Umweltpreis bekommen. Also da versuchen wir eben auch in diesem Thema Logistik, natürlich haben wir sowieso Mehrwegflaschen, aber auch in dem Logistikthema auch möglichst schonend da umzugehen und alles zu vermeiden, wo wir sagen, ja, wäre jetzt schön, wenn unser Name da überall draufsteht. Aber die Belastung dann auf den Straßen und mit den LKWs, die kann man sich eben auch sparen.
Ja, absolut. Also wie gesagt, ich kannte diese Einweggeschichte vorhin. Ich war ein bisschen überrascht, dass gerade mit diesen großen Namen, die sonst immer so für hier ist alles doppelt weggehipstert und richtig ökologisch, da kommt Ludger. Du kannst ruhig reinkommen, Ludger. Du bist gleich auch noch dran. Ich schnappe dich auch noch hier mit dem Mikro. Da sind wir ja hier. das fand ich schon interessant. Das ist so, also habe ich noch nie so gesehen, fand ich dann, ist ja nicht zu Ende gedacht. Also ja. Entweder oder. Okay, ja, das gefällt mir. Ich bin sehr gespannt, aber wie gesagt, für es ist ja tatsächlich im Moment, egal mit welchem Produkt man in den Markt geht, eigentlich wartet ja keiner mehr auf einen. Das ist schon schwierig, oder?
Ja.
Man muss ein bisschen Geduld mitbringen. Ne? Und so. Nicht gleich vom ersten Tag von leben.
Genau, also da schreit keiner, insbesondere eben von denen, die üblicherweise die Logistik übernehmen sollen, dann. Da schreit keiner Hurra. Und in der Gastronomie ist es natürlich auch so, dass viele einfach sich auch gar nicht so wirklich frei für Produkte entscheiden können, sondern eben stark gebunden sind an Händler oder an Brauereien. Mhm. Wo wir eben einen kleinen Vorteil haben, das ist, dass wir durch dieses Symbol des Westfälischen Friedens, zumindest hier in der Region,
das glaube ich sofort.
Einfach auch als sozusagen regionales Spezialbier es ein bisschen leichter haben, als wenn ich jetzt mit einer, sagen wir mal, neu kreierten Fantasiemarke komme und sage, ich mache jetzt auch ein spezielles Bier.
Ja.
Das hat ein bisschen Vorteil und dass die Gastronomen das auch so sehen, dass sie eben, weil viele, die sind ja auch touristisch jetzt so Münster-Osnabrück, da ist relativ viel los. Und die fragen eigentlich immer in den Gastronomien, habt ihr nicht auch irgendwas, was hier zur Region passt und aus der Region kommt? Und deswegen bei denen stoßen wir sozusagen schon auf Interesse bei den freien und gehobenen Gastronomien. Und nach, aber das ist einfach ein schwerer, langer Weg, den man durchhalten muss, dass man es auch in den Handel schafft. Das gelingt jetzt auch mehr und mehr. Ja. Und wir präsentieren uns halt auch auf vielen Veranstaltungen, Craft Beer Festivals oder Bierfesten und so weiter, um die Marke weiter bekannt zu machen. Ja. Das muss man einfach alles machen.
Ja, das glaube ich. Das ist viel händische Arbeit dann.
Genau.
Ja, auf jeden Fall. Ja, ich bin sehr gespannt. Also wir nehmen es sehr gerne in der Bar auf. Wir testen das einfach mal diesen Sommer.
Ja, das freut mich. Bin gespannt auf das Feedback.
Wenn die Paletten nach Hamburg rollen, dann haben wir es geschafft. Aber wie ist das denn hierbei? Das ist immer interessant bei Bioprodukten. So die Verfügbarkeit, weil wenn du plötzlich sagst, oh, es geht jetzt los, du brauchst ja auch mehr, also weil diese ganzen alten, also ist da so eine natürliche Grenze, sagst du irgendwann, ich muss mal stoppen oder was? Ist, das ist, glaube ich, ein interessantes
Spiel. Ja, genau, also wir haben es ja schon auf der Bio-Hopfen-Seite, da verdoppeln sich ja schnell mal die Einkaufspreise, je nach Ernte. Und da haben wir uns einfach jetzt stärker bevorratet, sodass wir das ein bisschen glätten können. Also da haben wir das Problem nicht. Und bei den historischen Getreidesorten ist es auch so, dass wir eben über die Kooperation mit der Landwirtschaftskammer, über die Kontakte dorthin und auch unseren Braumeister, der in diesem Thema der historischen Sorten schon lange aktiv ist, eigentlich so gute Verbindungen haben, dass wir auch ausreichend Malz dann bekommen. Das ist natürlich nicht unendlich skalierbar, aber
ein bisschen geht noch.
Wenn wir da Hamburg an die Grenze noch kommen, würde ich mich sehr freuen.
Hamburg kann noch.
Hamburg kann noch, ja.
Aber das ist ja, das habe ich jetzt auch in den ganzen Gesprächen so mit Ludger und Monika hier bei der Westek kennengelernt. Dieses Bio-Geschäft hat ja einfach sehr viel mit Kontakten zu tun. Dass man sagt, ich kenne die Leute und ich kann die Ware beziehen. Wir haben langjährige Beziehungen, wir vertrauen uns. Und weil das ist auf der einen Seite, zum Glück wird Bio ja attraktiver, es gibt ein paar mehr, die das machen. Darf ich jetzt fragen, gibt es viele Bio-Biere? Mir ist das nie so aufgefallen bislang. Es gibt wahrscheinlich einige, klar.
Ja, es gibt natürlich ein paar wie Neumarkter, Lamsbräu, so ein paar große.
Das haben wir
genau
auch. Das ist super, das ist alkoholfrei, finde ich super.
Genau. Also da gibt es ein paar, die jetzt auch eben national wirklich bekannt wird. Es gibt auch ein paar regionale und lokale. Also es gibt schon welche, es werden auch mehr. Mhm. Aber das ist trotzdem immer noch ein verschwindend geringer Marktanteil im gesamten Markt. Und für uns war es auch so, dass wir, natürlich haben wir unser Bio-Siegel auf den Flaschen drauf, klar. Aber für uns war es vor allem wichtig, damit zu dokumentieren, dass wir eben in dem ganzen Brauprozess eben keine Zusatzstoffe einsetzen oder eben keine anderen irgendwie Tricks und Verfahren, die...
Darf ich dich fragen, was, also weil ich kenne das so vom Wein und war total, wo ich denke, boah, krass, das weiß man gar nicht, dass irgendwie Wein, glaube ich, bis zu 250 Zusatzstoffen enthält oder sowas. Was sind so die üblichen Tricks und Kniffe beim Biermachen oder ist das schwierig oder möchtest du nicht drüber reden? Oder?
Ja, ich bin ja jetzt nicht so der Techniker. Das ist ja unser Braumeister, kann ja natürlich da in jedem Detail sagen, was da so geht. Ja. Aber es ist eben so, dass es mit dem Filtrieren und so weiter, dass dort ja zum Teil Kunststoffpartikel eingesetzt werden. Und,
zum Filtern des Bieres?
Ja, genau.
Die dann Mikrokunststoff
sind. Ja, genau, genau. Und solche Dinge.
Toll.
Genau. Und sowas machen wir natürlich nicht. Und das hat eben mit vielen Dingen, also insbesondere natürlich bei den Rohwaren schon damit zu tun, dass die eben nicht entsprechend behandelt sein dürfen, die alles, was wir einsetzen. Und es gibt natürlich dann auch eine Menge, die mit dem Brauverfahren zu tun haben, eine Menge Dinge, die einfach das Verfahren forcieren, die vielleicht jetzt gar nicht unbedingt so biorelevant sind, aber das ist eben mit höheren Drucken und höheren Temperaturen und so weiter zu arbeiten, um den Prozess einfach zu beschleunigen, weil einfach Zeit Geld ist.
Ja.
Und das ist eigentlich neben dem Thema Bio noch das Wichtigste, dass man eben dem Produkt die Zeit gibt, die es braucht, um sich in Ruhe sozusagen zu entwickeln. Mhm. Und das ist einfach nochmal ein wesentlicher Unterscheidungsfaktor auch zu einem Industriebier. Also zwischen, sagen wir mal, 2-3 Wochen und 10 Wochen, die wir so ein Bier in Ruhe lagern lassen bei 1 Grad.
Bei euch ist es 10 Wochen?
Ja.
Wow, okay. Ich bin gespannt, ich werde es trinken. Also wenn ich das hier ausstrahle, dann kann ich erstmal sagen, ab jetzt gibt's das. Also ich warte natürlich, bis wir es haben und dann strahle ich es aus. Ab jetzt gibt's. Jetzt muss man, ich weiß noch nicht welches. Also es gibt auf jeden Fall ein Friedensreiterbräu mit historischen Getreidesorten in Bioqualität. Jetzt im Le Lion und in der Bonnemann Bar am Ippendorfer Weg. Ich muss noch ausknobeln, ob es ein fruchtig, ungewöhnliches Pale Ale wird oder ein echt cooles Dunkel, was gar nicht so dunkel ist. Das entscheiden wir nachher noch. Okay.
Super. Vielen Dank. Freut mich hier. Danke.
Tschüss.
Ciao.